Heute Morgen geht es um die Rechtfertigung. Rechtfertigung, ein hochtrabender Begriff aus der Theologie. Und wenn wir darüber nachdenken, fällt es sicherlich zuerst ein Gerechter, das ist doch jemand, der mit dem Gesetz nicht in Konflikt kommt. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, wenn die Bibel von dem Gerechten redet, dann meint sie damit erheblich mehr als nur jemand, der es schafft, nicht mit der Polizei, nicht mit dem Gesetz aneinander zu geraten. Nein, ein Gerechter in der Bibel ist durch drei Dinge gekennzeichnet. Erstens, er tut das Richtige. Natürlich entspricht dieses Tun dem Gesetz, aber das rechte Tun geht darüber hinaus. Wir wissen alle, wenn jemand nur die Forderungen eines Gesetzes erfüllt, dann kann er daneben vielerlei Umwege finden, um das zu tun, was ihm eigentlich im Herzen liegt. Ich habe das im Schulunterricht immer gemerkt, wenn ich gesagt habe, tu dies nicht, dann waren die Schüler so fit, dass sie sich überlegt haben, okay, er sagt, lass den Bleistift liegen, dann spiele ich halt jetzt mit dem Radiergummi und so weiter und so fort. Nein, ein Gerechter tut das Richtige und er tut dies umfassend. Das Zweite, was ein Gerechter tut, er lebt richtig. Er hat ein gelingendes Leben. Wenn wir uns anhören, was die Bibel über Gerechte redet, dann stellen wir fest, ein Gerechter, das ist jemand, der nicht irgendwie vor sich hin vegetiert, der so wie im Schlaf durchs Leben zieht, sondern das ist jemand, der das pralle Leben hat. Und das Dritte, was einen Gerechten auszeichnet, wohl dem Wandel, dem Rat der Gottlosen. Jemand, ein Gerechter ist jemand, der mit den richtigen Leuten, mit den angesagten Leuten umgeben ist. Jemand, der sich nicht in schlechter Gesellschaft befindet, wo man schlechte Sitten aufnimmt. Wer Kinder hat, kennt das. Spätestens, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Schule, auf einmal bringen sie Worte mit, die sie im Elternhaus nie gehört haben. Unsere Welt ist leider ein Ort voller schlechter Gesellschaft. Und auch wir Christen haben die unangenehme Angewohnheit, doch manchmal schlechte Gesellschaft zu suchen. Und kein Wunder, das wirkt auf uns ab. Mit dieser Gerechtigkeit hat nun auch Paulus zu tun. Und er schreibt im zweiten Kapitel seines Galaterbriefes über dieses Thema. Er führt zunächst einen Vorfall an, den er mit dem Apostel Petrus hatte. In einer Gemeinde war Petrus, Paulus war auch dort, und Petrus hatte dort Gemeinschaft mit den Christen. Diese Christen kamen aus den Heiden, kannten also das jüdische Gesetz nicht so sehr und vor allem hielten sie es nicht ein. Ein wichtiges Thema bei den Juden war damals das Einhalten der Speisegebote, äußere rituelle Reinheit einhalten. Für die Heidenchristen damals schon kein Thema mehr. Und Petrus, er hatte Gemeinschaft mit ihnen, er aß mit ihnen, schüttelte ihnen die Hände, all das, was man als guter Jude vielleicht nicht ganz so tut. Aber als Christ, der weiß, der andere ist gerecht, das ist in Christus kein Problem. Und dann passiert es, dass Christen kommen, und zwar jüdische Christen, die denken, ich muss das jüdische Gesetz auch noch ganz gut einhalten. Und Petrus erschrickt, er will vielleicht Ansehen vor diesen jüdischen Christen haben, aber auf einmal nimmt er Abstand zu den Christen aus den Heiden, geht ihnen aus dem Weg, ist nicht mehr mit ihnen, schüttelt ihnen nicht die Hände, und er fängt an zu heucheln, zu schauspielern. Und Paulus weist ihn dann scharf zurecht. Petrus, das geht für mich. Das, was du tust, ist Verrat an dem, was Christus zu uns verbürgt hat. Verrat an dem, dass er uns losgekauft hat vom Joch der Sünde, dass er uns wahre Reinheit geschenkt hat, dass er uns gerechtfertigt hat. Und er schreibt dann weiter, und wir hören hier aus Galater 2. Wir wissen aber, dass ein Mensch nicht gerechtfertigt wird aufgrund von Werken des Gesetzes, also Taten, Handlungen, die dem Gesetz entsprechen, außer durch Glauben an Jesus Christus. Und wir glauben an Jesus Christus, damit wir gerechtfertigt werden aus Glauben an Christus und nicht aufgrund von Werken des Gesetzes. Denn aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt. Wenn wir aber nun, und wir versuchen ja, aus Christus gerechtfertigt zu werden, wenn wir nun dennoch als Sünder entlarvt ertappt werden, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde dadurch? Das sei ferne. Wenn ich nämlich das, was ich selbst eingerissen habe, wieder aufbaue, aufrichte, dann stelle ich mich doch selbst als Übertreter hin. Ich aber bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus zusammen gekreuzigt. Ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun lebe im Fleisch, im Glauben lebe ich es, den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst hingegeben hat für mich. Ich werfe die Gnade Gottes nicht weg, wenn ich nämlich durch das Gesetz gerechtfertigt werde, dann ist Christus umsonst gestorben. Paulus legt großen Wert darauf, diesen Satz: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Zentrum der Rechtfertigung. Nicht, dass ich irgendetwas tue, sondern dass ich etwas bin. Dass ich jemand bin, in dem Jesus Christus lebt. Jesus Christus, ich bin mit ihm gestorben. Was heißt das? Wenn jemand gestorben ist, dann wird er begraben, liegt auf dem Friedhof. Und das heißt, er kann nichts mehr tun. Er kann keine eigenen Werke vollbringen. Er kann aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen nichts mehr tun. Wenn Christen mit Jesus Christus zusammen gestorben sind, dann ist das das Ende von allem, was wir aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen vollbringen können. Denn wir sind tot. Wenn ich gestorben bin, dann bin ich auch dem Gesetz gestorben. Wenn ich jetzt hier jemand umbringen würde und das Gesetz sagt, der, wo sowas tut, kommt lebenslänglich hinter Gittern, wenn ich vorher sterbe, hat das Gesetz keine Auswirkung mehr auf mich. Denn ich liege auf dem Friedhof und komme deswegen nicht lebenslänglich ins Gefängnis, denn ich bin schon tot. Ich bin aber nicht nur dem falschen Tun abgestorben, sondern auch dem falschen Menschen. Auch wenn Angehörige immer noch auf den Friedhof gehen, um den Verstorbenen nahe zu sein, die Verstorbenen selbst, sie haben von dieser Gemeinschaft nichts. Wer gestorben ist, hat keine Gemeinschaft mehr mit den Lebenden. Und damit auch keine schlechte Gemeinschaft. Er kann von ihnen nichts mehr übernehmen, keine schlechten Angewohnheiten. Das ist fertig. Und schließlich bin ich auch dem falschen Leben abgestorben. Wenn vorher mein Leben von Hass geprägt war, wenn ich gestorben bin, ist das vorbei. Und der Schlüssel zu meiner Rechtfertigung, zum gelingenden Leben ist nun, dass ich, obwohl ich biologisch noch immer lebe, dass ich mit Jesus Christus gestorben bin, weil er für mich gestorben ist und ich an ihn glaube, mich ihm anvertraue, ihm sage, du bist mein Herr, mein Gott, dir folge ich nach. Deswegen bin ich mit ihm auch jetzt schon auferstanden. Und das heißt, auf einmal, er zeigt mir das richtige Tun. Weil er in mir lebt, zeigt er mir, was ich tun kann, was das Richtige vor Gott ist. Ja, noch mehr, er tut es durch mich in mir. Und er schenkt mir so das wahre, erfüllte Leben. Der Christus, der den Weg ans Kreuz ging, dabei zu seinen Feinden sagte, Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie tun, der Barmherzigkeit selbst seinen Gegnern überlebte, dessen Leben von Liebe geprägt war, er wohnt in mir und bringt seine Liebe, seinen Frieden mit. Und er bringt auch die richtigen Leute mit. Jesus Christus wohnt in mir, er ist der richtige Schlechthin. Er wohnt in mir und ist so das Vorbild in mir. Nicht, dass ich irgendein großes Vorbild außerhalb von mir suchen müsste, sondern er ist schon da. Doch wie geht das nun? Ganz praktisch. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. An anderer Stelle nimmt Bibel das Nachfolge. Dass ich sage, okay, du bist der Herr Jesus Christus und ich tue das, was ich sehe, dass du tust. Ich versuche mir nicht selbst einen Reim aufs Leben zu machen, sondern ich lasse dich machen. Ich habe selbst so erlebt, dass ich Schwierigkeiten mit einem anderen Menschen hatte, der mich sehr genervt hat, wo ich merkte, ich kann den nicht lieben. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich dem begegne, dann kocht es in mir hoch. Ihm zu vergeben schon gar nicht. Und ich dann gemerkt habe, ein einfaches Gebet reicht da schon. Herr Jesus Christus, ich kann das nicht. Ich kann nicht, ich bin unbarmherzig, ich kann nicht vergeben, ich bin voller Hass und nicht voller Liebe. Aber ich glaube an dich, ich vertraue mich dir ganz an, ich folge dir und du lebst in mir. Komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Frieden und bring du hier die Sache in Ordnung. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, wie nach und nach auf einmal Friede in mir gewachsen ist. Nicht, dass ich irgendwie jetzt meditiert hätte oder sonst etwas angestellt habe, sondern ich auf einmal gemerkt habe, es stört mich auf einmal gar nicht mehr, wenn der andere kommt und so ist, wie er eben ist. Ich hatte innerlich Frieden darüber, auch wenn sich äußerlich gar nichts geändert hatte. Und ich merkte auf einmal, doch, ich kann ihn vergeben. Und ich wusste, das bin nicht ich, sondern das ist Gottes Kraft in mir, das ist Christi Kraft in mir. Das geht so. Und dieser Weg der Nachfolge, dass ich einfach sage, mit all meinen Problemen, hier Jesus ist mein Leben, mach du etwas daraus, tu du dein Werk in mir, das dauert. Wenn wir das Leben der Jünger anschauen, stellen wir fest, sehr lange Zeit sind auch sie von Hartherzigkeit, von Unverständnis geprägt, aber Jesus geht einen Weg mit ihnen. Vielleicht dauern manche Lebensbereiche bei uns ein wenig länger. Aber es ist nicht an uns zu sagen, das muss jetzt so laufen, das und das braucht so lange, sondern unser Teil ist es nur, nachzufolgen. Jesus Herr sein zu lassen. Und dann geht es vielleicht, wie eine Kollegin von mir aus dem Vikariat berichtet hat, es kann sein, dass ich diese Geschichte schon einmal in meiner Predigt erzählt habe, aber bei ihr trug es sich so zu, dass der stadtbekannte oder dorfbekannte Säufer des Ortes auf einmal in der Gemeinde stand. Und sagt, ich möchte hier irgendwie dran teilnehmen, im Gottesdienst teilnehmen, mit euch Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft sagt, die Kirchengemeinde sagt mir nicht, ja, es ist schön, dass du kommen willst, aber du stinkst nach Alkohol und da drüben sehe ich noch die braune Packtüte, wo die Schnapsflasche rausschaut, bring doch erstmal dein Leben in Ordnung. Mir hat die Kirchengemeinde gesagt, okay, wir heißen dich willkommen, deine Sucht ist nicht in Ordnung, es ist nicht das Leben, das Gott dir schenken will, aber wir nehmen dich so an. Und auch der Alkoholiker sagte nicht, ist doch prima so wie ich bin, sondern er sagte für sich und vor anderen, okay, diese Sucht, dieser Alkohol, sie zerstört mein Leben, es ist nicht das, was Gott von mir will, es ist Sünde. Die Gemeinde sagte, hier auf dem Grundstück steht ein Wohnwagen, hinten im Garten, da kannst du wohnen. Und es ging geraume Zeit, dass er dort wohnte, immer wieder Gemeinschaft mit Christen aus der Kirchengemeinde hatte. Und irgendwann kam er dann auf meine Kollegin zu und sagte, du, ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Hilf mir jetzt noch, die letzten Reste aufzuräumen. Und wir gingen hin und befreiten den Wohnwagen von Schnaps und anderen Flaschen. Aber die Lebensveränderung war geschehen. Nicht, weil der Säufer sich jetzt krampfhaft bemüht hätte, ich muss mein Leben ändern, damit ich hier angenommen bin. Ich muss das Richtige tun, damit mich die richtigen Leute hier akzeptieren und damit ich das richtige Leben habe. Sondern er sagte einfach, okay, Jesus, hier bin ich. Lebe du mit mir, ich lebe mit dir. Ich folge dir. Und Jesus hat diese Veränderung bewirkt. Ohne ein großes äußeres Wunder, aber so, dass am Ende dieses Leben verändert war. Das ist Nachfolge und das bringt das Leben die Rechtfertigung, die Gott uns schenken will. Nun redet hier Paulus von den Werken des Gesetzes. Und wir könnten sagen, ja, Paulus hat hier das jüdische Gesetz, und zwar nicht einmal nur das Gesetz des Moses, sondern die ganzen jüdischen Regelungen, die die Rabbinen zur Zeit Jesu schon sich ausgedacht hatten im Kopf. Aber wenn wir ehrlich sind, Kirchengemeinden, Christengemeinden anschauen, dann stellen wir doch fest, es gibt da doch ganz schön viele Regeln. Früher hieß es einmal bei den rheinischen Pietisten, ein rechter Christ trinkt nicht. Im Rheinland hat es viel Wein und die Gefahr, Alkoholiker, Säufer zu werden, ist groß, deswegen Alkohol vollkommen tabu. Aber Rauchen ist okay, das ist, sagt man als Christ. Bei uns hier in Württemberg dagegen hieß es, ein rechter Christ, und schon am Abend sei dagegen nichts einzuwenden, Wein ist okay, aber Rauchen, das ist ja wohl das Letzte, das kommt direkt vom Teufel. Und wir kennen all diesen Spruch, ein Bein, das sich zum Tanz bewegt, das wird im Himmel abgesägt. Und solche Regeln, ausgesprochen oder unausgesprochen, die prägen leider noch viele Gemeinden. Da ist der Anspruch in mehr evangelikal-pietistisch geprägten Gemeinden, wenn du richtig Christ bist, dann machst du mindestens eine Stunde am Tag stille Zeit, betest ordentlich, lernst die Bibel auswendig und wenn du das nicht tust, dann ist mit deinem geistlichen Leben etwas nicht in Ordnung. In der charismatischen Gemeinden heißt es dann, du musst besondere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist vorweisen, sonst stimmt doch etwas mit dir nicht. Und wir versuchen einander und vor allem uns selbst irgendwie vorzuschreiben, ich muss das und das tun, damit ich richtig vor Gott bin. Ich muss den und den tollen Redner, tollen heiligen Mann begegnen, damit ich richtig bin. Und wir versuchen alles, dieses Leben, das Christus uns schenken will, aus uns selbst herauszuquetschen, obwohl wir aus uns selbst genau dies nicht bewirken können. Nein, wenn wir ein Gesetz, eine Regel anschauen, stellen wir fest, das Gesetz ist nur gut, um festzustellen, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Es darf in Ordnung zu bringen, vermag ein Gesetz nicht. Wenn ich jemanden umgebracht habe, dann sagt das Gesetz, okay, du bist ein Mörder. Und deswegen hast du die Todesstrafe verdient. Aber dass aus mir, dem Mörder, wieder ein Gerechtfertigter wird, der wieder in die Gemeinschaft der Mitmenschen kommen darf, und der vor allem Gemeinschaft mit Gott haben darf, kann kein Gesetz. Denn noch mehr, wenn ich zum Beispiel die Regel nehme, helfe einem Armen und ich begegne einem, der nichts zu essen hat, keine Unterkunft hat und ich nehme ihn mit nach Hause und gebe ihm was zu essen, aber innerlich sage ich mir, ha, jetzt habe ich doch vor Gott ganz schön was vollbracht. Jetzt muss Gott mich doch lieb haben. Wenn ich diese Herzenshaltung habe, ein äußerliches Gesetz sagt nichts dagegen, und doch diese Herzenshaltung frisst mich innerlich auf. Deswegen kann ein Gesetz mich nicht rechtfertigen. Es kann nur eine Leitlinie geben, wenn etwas nicht stimmt. Aber wenn Christus in mir wohnt, dann tut er seine Werke. Und die entsprechen dem Wesen Gottes. Und gegen die ist auch das Gesetz nicht. Nun, Paulus redet davon, wenn wir als Christen als Sünder ertappt werden, kommt vor. Er sagt nicht, das geschieht immer so. Also nicht. Er meint nicht, dass wir nur ab und zu mal ertappt werden, aber eigentlich immer Sünder sind, sondern er meint ja damit, normalerweise sollen wir vollkommen leben, wie Christus es gesagt hat, aber manchmal kann es passieren, dass wir als Christen fallen. Ist ja auch unsere Erfahrung, dass das immer wieder passiert. Wir wollen Gott dienen, wir wollen richtig leben und tun doch ab und zu das Falsche. Und die Frage ist nun, wenn Christus in uns wohnt, wird er dann ein Diener der Sünde, wird er dann einer, der die Sünde sogar noch groß macht? Und Paulus sagt aber, das ist das Pferd von der falschen Seite her aufgezäumt. Nein, das ist sogar den Esel statt des Pferdes aufgezäumt. Den Sündigen, das bin doch ich. Es ist nicht so, dass Christus sagt, jetzt bring mal da jemand um, indem du böse über ihn redest, sondern das bin ich, indem ich meine alten Verhaltensweisen wieder hervorkrame und eben nicht Christus Herr sein lasse. Wenn ich wieder versuche, die Züge meines Lebens in die eigene Hand zu nehmen und nicht sage, Jesus, ich folge dir, wenn wir unsere eigenen Wege gehen. Christus wird deswegen nicht Diener der Sünde, wenn wir uns aus der Nachfolge Christi innerlich verabschieden. Aber er stellt sich hin und sagt, hebe dich hinweg, Satan, hinter mich und folge mir neu nach. Ich bin für dich am Kreuz auch für diese Sünde gestorben. Und jetzt komm, ich will dein Leben zurechtbringen. Vertrau dich mir, vertrau dich meiner Gnade und vertrau dich meiner Kraft an, die dein Leben auch an diesem Punkt verändern kann und vor allem verändern wird. Und die andere Frage ist, sollten wir, wenn wir allein durch Christus gerechtfertigt sind, sollten wir dann das Alte Testament nicht dann gleich ins Altpapier werfen? Brauchen wir es dann überhaupt noch? Christus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat das ganze Gesetz erfüllt, seine Gegner haben ihm nicht sagen können, hier, du bist auch Sünder wie wir, sondern auch sie mussten sagen, er ist gerecht. Wir haben nichts, mit dem wir ihn anklagen können. Christus hat es erfüllt. Und die Speisegebote, die Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes, er hat sie erfüllt. Und das Alte Testament mit seinem Heiligtum, mit seinem Tempel, ist nur ein Vorbild auf das, was wir heute haben. Die Gegenwart Gottes im Tempel zu Jerusalem, heute wohnt Gott in uns. Christus lebt in mir. Und er bringt eine innere Reinheit mit sich, von der die äußere Reinheit, von der die Reinheitsvorschriften reden, nur ein Schatten, ein duftiger Schatten sind. Und das andere, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen. Diese Gebote, sie entsprechen dem Wesen Gottes. Aber Christus, er bringt diesen Lebensstil in uns hervor, bringt sein Leben mit sich, nicht weil er irgendwie einen Regelkatalog abhakt, sondern weil es seinem Wesen entspricht, anderen in Liebe zu begegnen, Gott die nötige Ehre zu geben und auch mich selbst so zu lieben, wie es sich gehört. Das ist die Rechtfertigung. Jesus Christus lebt in uns. Nicht mehr ich lebe verkrampft aus eigener Kraft, sondern Christus lebt in mir. Stück für Stück zeigt er mir, was als nächstes von meinem Leben dran ist. Das heißt, dass ich relativ deutlich in der Bibel lese, du sollst nicht stehlen und das, was ich in der Garage stehen habe, gebe ich mal besser zurück und entschuldige es mich, bitte um Vergebung. Indem ich mich mit den richtigen Leuten umgebe, und der Wichtigste ist Gott in mir, er wohnt dort, ist bei mir, egal wie es um mich herum zugeht, und er bringt sein Leben mit sich. Schenkt mir doch Frieden, wo Unruhe, wo Hass seine Umgebung prägt. Lehrt mich, andere zu lieben, so wie er mich geliebt hat. Das heißt Rechtfertigung. Das heißt Gnade empfangen. Und das heißt, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Amen.